5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
Ja, es ist schon nicht mehr 5 vor 12, sondern 4 vor 12. Ich begrüße Sie deshalb ganz schnell und umso herzlicher und freue mich, dass wir heute ein neues Format starten können und bin auch ganz stolz, dass ich bei der Premiere dabei sein darf. 5 vor 12 ist natürlich eine Zeitangabe, eine ganz konkrete, aber es ist natürlich immer auch metaphorisch gemeint. 5 vor 12 heißt, es ist zwar noch Zeit, etwas zu tun, aber es ist höchste Zeit, etwas zu tun. Unter diesen Vorzeichen wollen wir eine Veranstaltungsreihe starten, gemeinsam von Augsburg und Erlangen aus im Rahmen des Studiengangs Ethik der Textkulturen. Mein Name ist Bernd Oberdorfer, ich lehre evangelische Theologie in Augsburg und vertrete also sozusagen den Augsburger Zweig unseres Studienganges und freue mich, dass wir ein Format haben, wo man in begrenzter Zeit, es wird immer nur eine Stunde sein, sich austauschen kann und Neues und Anregendes erfahren kann über Fragen der Zeit, Fragen, die brennen, Fragen der Zukunft, Fragen sozusagen gesellschaftlicher Konflikte auch. Und denke, dass wir damit da auch die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch nach außen auch die Qualitäten unseres Studiengangs ausstrahlen zu lassen, nämlich dass wir interdisziplinär arbeiten, dass wir uns um ethische Reflexion bemühen und dass wir an zu Zeitfragen dran sind. Ich freue mich sehr auf den erste Interview und den ersten Vortrag. Ich selber muss leider circa nach einer halben Stunde den Raum verlassen, weil ich zur nächsten virtuellen Sitzung eilen muss. Ich bleibe zwar sitzen, aber stelle um und gebe jetzt an Frau Lubkoll, die inhaltlich einführen wird. Ich freue mich sehr auf dieses neue Format und alles, was noch kommen wird.
Vielen Dank, Herr Oberdorfer, und herzlich willkommen auch von Seite des Erlanger Studiengangs Ethik der Textkulturen. Ich freue mich, dass Sie alle zu unserer heutigen Veranstaltung mit Frau Dr. Emilia Rohr gekommen sind zum Thema Moving Towards a World Free of Systemic Oppression. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie an diesem Format 5 vor 12 Interesse haben. Ganz besonders möchte ich begrüßen Frau Dr. Emilia Roark. Und bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, möchte ich unsere Gesprächspartnerin kurz vorstellen. Frau Dr. Roark hat die Fächer Public Policy und Business Administration in Berlin und Lyon studiert und 2015 an der Humboldt-Universität und ich glaube auch in Lyon war das Co-Tutel im Fach Politikwissenschaft promoviert mit einer Arbeit zum Thema intersektionale Diskriminierung. Sie lehrt an der HU und an der FU Berlin in den Bereichen Intersektionalitätstheorie, Postcolonial Studies und Critical Race Theory und in Lyon zusätzlich zu dem Bereich internationales und europäisches Recht. Sie ist aber nicht nur durch ihr wissenschaftliches Werk bekannt, sondern auch durch ihre maßgebliche Mitarbeit in internationalen Organisationen wie Amnesty International, der UNO und auch der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Außerdem gründete sie, und dafür ist sie auch jetzt besonders auch in den Debatten in der Öffentlichkeit immer wieder präsent, sie gründete 2017 in Berlin die Non-Profit-Organisation Center of Intersectional Justice e.V., eine Einrichtung, über die wir nachher sicherlich auch noch sprechen werden. Hier geht es um ihr Engagement gegen jegliche Art von Diskriminierung und eben um die intersektionale Perspektive. Das heißt, um den Blick auf die Gleichzeitigkeit oder man könnte auch sagen wechselseitige Durchdringung mehrerer Dimensionen von Diskriminierung gegenüber einer Person, wie zum Beispiel Class, Race, Gender und andere. In diesem Bereich hat Frau Dr. Roark auch öffentlich auf sich aufmerksam gemacht mit etlichen Publikationen und kürzlich, das ist Ihnen sicherlich auch schon begegnet, mit einem im Aufbau Verlag erschienenen und viel beachteten Buch mit dem Titel Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Auch über die in diesem äußerst anregenden Buch entwickelten Thesen werden wir heute sicherlich sprechen. Herzlich willkommen also, liebe Frau Roark, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Unsere Veranstaltung ist in der ersten Runde, also circa 30 Minuten, als eine Art Interview geplant, wobei ich auch unsere beiden Interviewerinnen vorstellen möchte, nämlich Frau Prof. Dr. Antje Klei, die an der FAU, das hat sie hat sich ja vorhin schon vorgestellt, aber nur im internen Kreis, an der FAU Erlangen-Nürnberg den Lehrstuhl für Amerikanistik, insbesondere Literaturwissenschaft, innehat und eben außerdem den Studiengang Ethik der Testkulturen mitleitet. Und Frau Dr. Ebru Tepecik, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro für Gender und Diversity der FAU und leitet dort den Bereich Diversity Management. Das wäre meine Vorstellung. Nun bin ich sehr gespannt und freue mich sehr auf die beiden Teile des Gespräches. Also erst ein Interview, in dem die drei jetzt vorgestellten Personen miteinander kommunizieren werden über die spannenden Themen. Und in der zweiten Hälfte, den zweiten 30 Minuten, soll dann das Plenum mit einbezogen werden und wir führen dann mit Frau Dr. Roark ein gemeinsames Gespräch über die angeschnittenen und angedeuteten Themen. Vielen Dank und jetzt eröffne ich den ersten Teil der Veranstaltung.
Ja, vielen Dank, Frau Lubkoll, für die Einführung. Ich habe jetzt die Ehre, die erste Frage zu stellen an Sie, Frau Roark. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch und möchte eigentlich gleich mit dem Center, was jetzt auch schon Frau Lubkoll erwähnt hat, nämlich das Center for Intersectional Justice, anfangen und Sie fragen. Sie haben ja dieses Center gegründet und leiten es auch. Mit welchen Aufgaben?
Also vielen Dank erstmal für die Einladung und für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das Center for Intersectional Justice widmet sich den Überschneidungen von unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Das heißt, was wir versuchen, sind intersektionale Perspektiven in der öffentlichen Debatte über Diskriminierung, über Diversity, Equity, Inclusion etc. reinzubringen und stärker zu machen. Weil bisher werden diese Themen meistens auf eine einzige Achse adressiert und Intersektionalität hilft uns, Unterdrückung und Diskriminierung in ihrer Ganzheit besser zu verstehen und auch zu bekämpfen.
Vielleicht daran anschließend, Sie haben ja erwähnt, dass ein besonderer Schwerpunkt Intersektionalität ist. Was würden Sie denn sagen, ist denn Intersektionalität in den zentralen Bereichen der Gesellschaft in Deutschland angekommen und vielleicht auch schon institutionalisiert? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also nein, würde ich sagen. Intersektionalität, wir fangen gerade an, würde ich sagen, Intersektionalität zu besprechen, vor allem auf der Policy-Ebene. Und das Problem damit ist, dass Intersektionalität ist eine Theorie, die aus den USA stammt und die wirklich versucht, Rassismus zu thematisieren. Und zwar, das kam aus dem Impuls, Rassismus innerhalb des Feminismus zu thematisieren und auch das Patriarchat innerhalb der antirassistischen Bewegung. Und was wir gesehen haben, ist, dass auf dem Weg von den USA nach Europa hat Intersektionalität oder wurde Intersektionalität ein Stück weit entpolitisiert. Das heißt, dass, es wurde auch dargestellt als ein Tool, ne, also sehr funktionalistische Perspektive über Intersektionalität. Ne, es ist eine Rahmenbedingung, wir können das anwenden. Und das Problem ist, dass Intersektionalität ist auch ein politisches Projekt. Es geht darum, Unterdrückung sichtbar zu machen. Es geht darum, Macht und Privilegien sichtbar zu machen. Innerhalb von den unterschiedlichen Bewegungen und auch auf der Identitätsebene. Deswegen geht es darum, ja, jetzt mit dem Center for Intersectional Justice und darin sehe ich auch meine Rolle und auch mit meinem Buch generell, geht es darum, zu verstehen, dass Europa auch hat mit Rassismus zu kämpfen. Als und dass Rassismus ist kein importiertes Problem. Und ich glaube, nur so können wir Intersektionalität oder das ganze Potenzial von Intersektionalität schöpfen, wenn wir eben erkennen, Rassismus ist auch ein europäisches Problem.
Vielen Dank und jetzt möchte ich abgeben an Antiklai.
Ja, ich würde gerne auf Ihr Buch eingehen. Christine Lubkoll hat das eingangs schon erwähnt, Why We Matter, das Ende der Diskriminierung. Ja, vielen Dank fürs Zeigen. Das ist Anfang des Jahres erschienen und hat auch ein großes Medienecho erfahren als ein wichtiger Diskussionsbeitrag. Und ich würde gerne auf zwei Diskussionspunkte eingehen, die Sie in diesem Buch besprechen. Zum einen argumentieren Sie, dass es einen umgekehrten Rassismus nicht gibt. Würden Sie uns kurz erläutern, was das heißt? Warum gibt es das nicht? Denn es ist ja ein Schlagwort, das doch häufig auftaucht.
Ja. Also ich erzähle das im Buch und genau das Untertitel ist Das Ende der Unterdrückung. Und was ich auch erzähle ist, es gibt keinen anti-weißen Rassismus. Es gibt Stereotype und es kann sein, dass es auch viele Menschen, die weiße Menschen doof finden. Und das ist problematisch, klar, das ist auch... Also deswegen, es ist nicht zu verleugnen, dass weiße Menschen auch aufgrund der Hautfarbe eventuell auch Ausschlüsse erfahren können, aber das bleibt auf der individuellen Ebene. Das heißt, dass die Menschen, die diese Stereotype haben, haben nicht in unserer Gesellschaft die gesellschaftliche Macht, die finanzielle Macht, die kulturelle Macht und die politische Macht, um diese Stereotype in der Tat umzuwandeln. Und deswegen ist es ganz wichtig, weil wir schauen auf Diskriminierung als ein Phänomen mit vier unterschiedlichen Dimensionen. Die individuelle Dimension, die wir sehr gut kennen, und unsere Gesellschaft fokussiert sich meistens auf diese Dimension. Das ist Hate Speech, Microaggressions, alles, was eine interpersonelle Beziehungen voraussetzt. Aber Rassismus und Diskriminierung hat mehrere Ebenen neben der individuellen Ebene. Und zwar die strukturelle Ebene, die institutionelle Ebene und die historische Ebene. Und wenn eine Person, sagen wir mal, und ich erzähle diese Geschichte im Buch von einem Kind, ein weißes Kind, in einer Schule umgeben von arabischen und schwarzen Kindern in der Pariser Banlieue. Und auch wenn dieses Kind Ausschlüsse erfährt und auch Mobbing erfährt aufgrund seiner Hautfarbe, was auf jeden Fall gekämpft werden sollte und nicht bagatellisiert werden sollte, das geht jetzt nicht darum. Aber es geht nicht um systemischer Rassismus. Es ist jetzt ein Ausschluss auf individueller Ebene, weil außerhalb von dieser Schule, dieses Kind wird keine Probleme haben, einen Job zu finden aufgrund seiner Hautfarbe. Er wird auch keine Probleme haben, eine Wohnung zu finden aufgrund seiner Hautfarbe. Er wird aufgrund seiner Hautfarbe systemisch nicht benachteiligt sein. Deswegen ist es ganz wichtig auch zu sagen, dass Menschen, die behaupten, oh, ich weiß, wie Migrantinnen und Migranten sich in Deutschland fühlen, weil ich war selbst als Praktikant in Namibia und als Weißer war ich auch in der Minderheit. Das sind komplett unterschiedliche Kontexte. Das heißt, dass ein Praktikant, ein weißer deutscher Praktikant in Namibia, wird keinen Rassismus erfahren. Er wird die Erfahrung machen, anders zu sein und anders betrachtet zu sein, aber er wird nach wie vor über eine enorme politische, wirtschaftliche und kulturelle Macht verfügen, die dazu führen, dass er eben in diesem Sinne keinen Rassismus erfährt, sondern einfach nur die Erfahrung von Differenz macht.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Roark, für diese sehr wichtige Differenzierung. Und ich würde gerne noch auf einen zweiten Begriff eingehen, dessen Diskussion ich auch sehr interessant fand, nämlich der Empathielücke. Was hat es mit der Empathielücke auf sich und was können wir dazu beitragen, diese Empathielücke zu schließen?
Die Empathielücke bezeichnet die mangelnde Fähigkeit von Menschen aus den dominanten Gruppen, sich in der Situation von Menschen aus den minorisierten Gruppen oder der unterdrückten Gruppen hineinzuversetzen. Und das hat damit zu tun, also ich fange in diesem Kapitel mit der Geschichte von meinem Sohn, der ein Buch liest und also ich werde jetzt die Geschichte nicht komplett erzählen, aber dass kleine Jungs lernen oder werden mit Bildern und mit Repräsentationen, mit Narrativen konfrontiert, mit denen sie sich voll und ganz identifizieren können. Das heißt, ich sehe, wie das ist. Also ich bin auch als Mädchen groß geworden und deswegen sehe ich den Unterschied. Egal, was er guckt, egal welche Zeichentrickfilme oder Geschichten oder Lieder, Hörbücher, es wird immer oder in 90% der Fälle einen männlichen Protagonist haben, der in dem Zentrum der Geschichte liegt. Deswegen ist es für ihn sehr einfach, sich damit zu identifizieren. Wenn Mädchen vorkommen oder in Geschichten, wenn Mädchen kommen vor, aber sie sind immer im Schatten der Hauptprotagonisten. Wenn es Geschichten gibt nur mit Mädchen als Hauptprotagonistinnen, dann gelten sie als Filme für Mädchen, Bücher für Mädchen. Das heißt, dass Jungs haben eine große Schwierigkeit, sich mit solchen Figuren zu identifizieren. Und das ist auch das Gleiche. Das heißt, dass Mädchen lernen von Anfang an, sich in den Gefühlen, Aspirationen, Perspektiven von Jungs und Männern hineinzuversetzen. Dadurch, ne? Also das heißt, dass Mädchen, das ist für sie einfach, sich mit Harry Potter zu identifizieren, zum Beispiel. Aber für Jungs ist es sehr schwierig, sich mit Elsa zu identifizieren, zum Beispiel. Und es ist nicht nur Jungs-Mädchen, also in dieser Beziehung, dass es auch sichtbar ist, sondern auch als schwarzes Kind habe ich auch gelernt, also die einzigen Bilder, die ich bekommen habe oder in den Büchern, die ich gelesen habe, in den Liedern, in, das waren zu, also die überwiegende Mehrheit war weiß. Deswegen habe ich auch gelernt, mich in den Aspirationen, Gefühlen, Perspektiven von weißen Menschen hineinzuversetzen. Und auch ein Stück weit, und das ist auch, das kommt daher, das kommt damit einher, eine gewisse Unterlegenheit zu verinnerlichen. Und mein Sohn als Junge wird auch eine gewisse Überlegenheit verinnerlichen, aufgrund seiner Identität als Junge. Und genau, also das heißt, weiße Menschen, schwarze Menschen und nicht weiße Menschen lernen, sich in dieser Perspektive der weißen Mehrheit hineinzuversetzen. Und das ist nicht nur hier in Deutschland. Man könnte denken, ah ja, aber es macht Sinn, weil in Deutschland ist die Mehrheit weiß. Nein, also auch Kinder aus Senegal, wo es eine winzige, winzige Minderheit gibt von weißen Menschen, lernen auch aus den gleichen Geschichten, aus dem gleichen Wissen. Wenn sie in der Schule lernen, dann lernen sie auch eben über weiße Menschen. Na, dieses Wissen, was überall auf der Welt vermittelt wird, ist auch weißes, männliches Wissen. Und genau, das ist das Gleiche mit Menschen mit Behinderung, die immer nur mit Bildern von Menschen ohne Behinderung konfrontiert sind. Und diese Empathielücke, na, die Tatsache, dass es eben schwierig ist, sich mit den minorisierten Gruppen in Verbindung zu setzen oder uns in ihre Situation hineinzuversetzen, führt dazu, dass es Diskriminierung auf, also in dem Medienbereich, das heißt, wie über welche Ereignisse auch berichtet wird. Gucken wir mal zum Beispiel, wie wir über am Anfang der Pandemie, na, wo das auch, also das war global, aber na, ab dem Moment, wo die Pandemie in Europa und in Nordamerika angekommen ist, war der Diskurs komplett anders. Niemals haben wir über Ebola so gesprochen, auch wenn die Fälle, also die Todesfälle auch viel, viel höher waren. Deswegen gucken wir auch anders auf die Attentate und Mordrate von Menschen, die durch IS, Islamic State, in Kenia, in Sudan, in anderen Ländern aus dem afrikanischen Kontinent auch getötet werden und solche Attentate und Attacken in Paris oder London oder Berlin. Und genau, deswegen, es hat auch wirklich gravierende Effekte, diese Empathielücke und bestimmt auch, wer, also wessen Leben wert ist. Und das habe ich auch versucht, so im Buch, nicht nur in dem Kapitel in den Medien, sondern auch im Krankenhaus. Das heißt, dass im gesundheitlichen Sektor diese Empathielücke hat eine sehr materielle, machtvolle Wirkung.
Können Sie noch ganz kurz was dazu sagen, was wir tun können, um dieser Empathielücke entgegenzutreten?
Ja, gute Nachricht ist, wir können was dagegen tun. Ich glaube, also vor allem mit den jüngeren Generationen ist es ganz wichtig, diese Hierarchien aufzubrechen. Und diese Hierarchien werden gebaut, ohne dass wir das merken. Wir reproduzieren sie meist unbewusst. Und wir tun das auch unter anderem, indem wir Differenzen wertend betrachten mit Kindern. Das heißt, dass Kinder, wenn sie groß werden oder wenn sie Kinder sind, fangen an, unsere Differenzen zu betrachten und zu kommentieren. Und wenn sie das tun, sehen sie aus den Reaktionen von den Erwachsenen, oh, es gibt manche Differenzen, die weniger gut sind. Es gibt eine gewisse Wertung, die damit verbunden sind. Als Beispiel, ich war mit meinem Sohn, damals war er 3 Jahre alt und wir waren bei der Post hier in Deutschland, wir sprechen Französisch miteinander. Wir kommen an der Theke und er sagt, guck, die Frau ist dick. Und er hatte noch nicht verinnerlicht, dass in unserer Gesellschaft dick sein wird stigmatisiert, wird negativ angesehen. Und ich habe gesehen, dass die Frau kein Deutsch gern Französisch gesprochen hat. Und ich habe gesagt, ja, die Frau ist dick. Wir haben alle unterschiedliche Körpergrößen. Und ich wollte damit eben diese Wertung entgegenwirken. Und mir ist das Gleiche passiert als Kind, als ich im Kindergarten war. Und das, also in der Geschichte habe ich auch von einem anderen Kind in dem Buch gesprochen. Aber das passiert auch sehr vielen schwarzen Kindern, dass irgendwann gesagt wird, oh, guck mal, du bist schwarz. Und die Reaktion von der Lehrerin war, schnell zu kommen und zu sagen, nein, 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 ich will das nicht hören. Es macht keinen Unterschied, ihr seid alle Kinder. Was wir beide verinnerlicht haben, ist, wir sehen doch den Unterschied, aber es gibt etwas Verkehrtes mit Schwarzsein. Es ist etwas, was mit negativen Eigenschaften verbunden ist. Wenn das Kind gesagt hätte, guck mal, Emilia hat braune Augen, dann hätte die Lehrerin einfach gesagt, ja, das stimmt. Wenn mein Kind gesagt hätte, guck, die Frau ist blond, dann hätte ich auch gesagt, ja, die Frau ist blond. Und daran können wir sehen, wie sehr wir unsere Differenzen wertend betrachten. Und dass diese Wertung, diese Platzierung in der Hierarchie eben Zugang zu Ressourcen, Zugang zu Empathie, Zugang zu Macht, Zugang zu Gehör bestimmt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das zu verinnerlichen. Und wenn wir schon erwachsen sind und nicht Dreijährigen sind, dann können wir das trotzdem tun, indem wir merken, wir versuchen eben uns bewusst zu werden von dem Schleier und diesem Filter, das wir von unserem Bewusstsein haben. Das heißt, alle Botschaften, die wir bisher aufgenommen haben über Überlegenheit und Unterlegenheit und versuchen, sie aufzubrechen, sie zu hinterfragen. Zum Beispiel, wenn ich sage Wissen, was kommt mit Wissen? Welches Gesicht, welcher Körper können wir mit Wissen verbinden? Na, also wir können einfach nur das Curriculum von den Universitäten gucken. Und von wem lernen wir? Welche Autoren in Literatur und ab dem kleinsten Alter? Da sind zu 95% weiße Männer aus Europa. Aber Wissen ist vielfältig. Also es kann nicht sein, dass die gesamte Menschheit nur aus dem Wissen von einem kleinen Teil der Weltbevölkerung besteht. Darüber spreche ich also ganz lange im Kapitel Wissen, im Kapitel in der Schule und an der Universität, weil es ist ganz wichtig auch zu sehen, dass der Universalismus, was uns als Universalismus vermittelt wird, ist im Grunde nur eine Art von Partikularismus, der aber invisibilisiert geworden ist. Das heißt, eine Art von Partikularismus, der als neutral, rational, objektiv dargestellt wurde bisher.
Vielen Dank. Und ich gebe nochmal zurück an Ebru Tepecik.
Ja, die nächste Frage. Wir werden uns ein Stück weit entfernen von Ihrer Publikation zu dem Thema Empathielücke, umgekehrter Rassismus, wo es trotzdem durchaus natürlich Verknüpfungen geben kann, und bewegen uns so ein bisschen auf die institutionelle und staatliche Ebene und dem Thema struktureller Rassismus. Meine Frage an Sie, welchen Wirkungsgrad haben eigentlich Ansätze, Instrumente auf staatlicher Ebene und sind diese eigentlich ausreichend, um effektiv gegen strukturellen Rassismus vorzugehen? Zwei Beispiele wären hier vielleicht zu nennen. Einmal, es gibt ja 2017 den nationalen Aktionsplan der Bundesregierung gegen Diskriminierung, und dann wäre vielleicht noch das aktuelle und ich glaube bundesweit einmalige Gesetz, das in Berlin letztes Jahr verabschiedet wurde, nämlich das Landesantidiskriminierungsgesetz. Also das vielleicht so als zwei Beispiele. Und wie würden Sie den Wirkungsgrad und wie gesagt, reichen diese Interventionen, sage ich mal, auf staatlicher Ebene aus, um gegen strukturellen Rassismus vorzugehen?
Dankeschön für die Frage. Nein, sie reichen auf keinen Fall aus. Das heißt, es kann eine gute Hilfe sein, aber wie wir sehen, es hat sich eigentlich, also die Ergebnisse sind nicht so richtig vielversprechend, auch für die Zukunft. Und was wir auch sehen können, ist, dass solange, also wir könnten die Gesetze so gut, wie wir wollen, ändern, es wird nur eine geringe Wirkung haben. Wir müssen erstmal eben so uns als Individuen ändern. Wir müssen unsere Wahrnehmung ändern. Wir müssen unsere Stereotype, die Narrative ändern. Und das passiert auf individueller Ebene und hat eine kollektive Wirkung. Das heißt, dass wenn wir sagen, okay, Diskriminierung wird nicht toleriert, also und wird bestraft, das ist auch sehr, es ist eine sehr einschränkende Vision über Diskriminierung, weil es heißt, okay, Diskriminierung ist etwas Schlechtes, was schlechte Menschen tun oder sagen, und wir müssen diese Menschen bestrafen. Und nein, also doch, die gibt es auf jeden Fall, aber Diskriminierung ist viel, viel größer als das. Es geht weit über die individuelle Handlung hinaus und auch weit über die individuelle Meinung hinaus. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, und zwar so, dass ich diese Verteufelung und diese moralistische Perspektive über Diskriminierung. Im Moment heißt es auch, also viele argumentieren, ach, die AfD ist nicht so schlimm als Partei, weil ich habe einen Onkel in dieser Partei und er ist doch lieb, er ist doch nett. Und wir suchen nach Monstern. Wir suchen nach Monstern, bevor wir eben überhaupt eine Partei, die gefährliche Ansichten vertritt, die eine sehr gefährliche Ideologie vertritt, die zu einem mehreren Genoziden geführt hat. Und bagatellisieren wir diese Partei, weil es nette Menschen da drin gibt, die Ängste haben oder die eben unzufrieden sind und frustriert sind. Was wir wissen müssen ist, wir sind Menschen. Also der Teufel existiert nicht. Es kann zum Ausdruck kommen durch uns als Menschen, aber ich würde auch sogar behaupten, das kann ich mit Sicherheit sagen, die Menschen, die Hitler gewählt haben, waren keine Monster, die waren Menschen. Dennoch haben die Nazis zu einem Genozid von über 6 Millionen Menschen geführt. Und wenn wir damals diese Argumentation vertreten hätten und gesagt hätten, ach, nein, die sind nur frustriert und die waren das auch, ne, mit der Wirtschaftskrise etc. Sie hatten Gründe sozusagen. Also und wir sehen auch die gleiche Argumentation heute. Und jetzt scheint es, dass ich die Frage nicht so richtig beantworte, aber doch, weil das heißt, dass mit Politiken, also hinter Politiken stehen Menschen. Und wenn diese Menschen sich auch nicht ändern, wenn diese Menschen auch trotzdem auf diese Hierarchie basieren, dann wird Diskriminierung trotzdem passieren. Die größten gesellschaftlichen Fortschritte der vergangenen 100 Jahren, 200, 300 Jahren sind nie passiert, weil der Staat irgendwann gesagt hat, gut, wir werden jetzt ein neues Gesetz verabschieden. Nein, es ist passiert, weil es eben enormen Druck gab von der Masse sozusagen. Es gab enormen Druck von Menschen, die persönlich auch getroffen waren von diesen Formen von Ungerechtigkeit und die dafür gekämpft haben. Frauen wurden nicht das Wahlrecht gegeben. Sie haben es genommen. Es war das Ergebnis von Jahrzehnten von Aktivismus von Frauen, durch Frauen. Die Sklaverei wurde abgeschafft als Gesellschaft, als wirtschaftliches, politisches System. Nicht, weil irgendwann Viktor Schulcher oder andere weiße Männer in den USA und in der gesamten Amerika entschieden haben, jetzt Schluss damit, sondern es kam eben aus Widerstands- und Befreiungsbewegungen, die durch die Sklaven und die Sklavinnen auch geführt wurden. Und deswegen, ich glaube, wir müssen verstehen, dass Veränderung kommt nie top-down. Es kommt von bottom-up. Das heißt, dass irgendwann ist der Druck so stark, dass es keine Wahl gibt und sie müssen das ändern. Und ich glaube, also wir können das auch sehen mit dem Secession War in den USA, dass es wirklich so kontingent mit anderen Faktoren war. Aber wenn ich jetzt über zum Beispiel eine kleine Insel wie die, wo meine Familie herkommt, Martinique, das war wirklich sehr klar, was passiert ist. Es gab Aufstände von versklavten Menschen, die dazu geführt haben, dass sie unter Druck gesetzt wurden und mussten die Gesetze ändern. Und jetzt in diesem Fall Diskriminierung und Unterdrückung, das hat, ich glaube, das ist wirklich ein Phänomen, was uns alle einbezieht. Das heißt, es ist nicht eindimensional. Also zum Beispiel, wenn ich meine Persönlichkeit, also meine persönliche Positionierung sehe, also es gibt Ebenen und Achsen, wo ich Diskriminierung erfahre und auch selber aus den unterdrückten Gruppen gehöre. Aber andere, wo nicht. Ganz im Gegenteil. Zum Beispiel, ich habe einen Doktortitel, was in Deutschland eben mit Privilegien einhergeht. Ich habe einen französischen Pass. ich habe keine Behinderung. Und deswegen, also es gibt viele, wir alle Menschen oder die Mehrheit der Menschen sind eben in einer wechselseitigen Situation, wo es wird nicht, wir müssen kollektiv Unterdrückung überwinden. Das ist das, was ich sagen will. Und die Menschen, die wirklich gar keine Unterdrückung erfahren, weil es gibt auch durchaus Menschen, die wirklich nur Achsen der Privilegierung haben, generell, der Widerstand wird eben aus diesen Ecken der Bevölkerung kommen, weil es auch Ängste gibt, dass plötzlich, oder ich glaube, weil es eben einhergeht mit dieser verinnerlichten Überlegenheit, die vermittelt wurde seit der Kindheit. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir das Gefühl haben, es ist entweder fressen oder gefressen werden. Es gibt aber andere Möglichkeiten. Es gibt aber andere Modelle, die auch entworfen werden können, wo es keine Verlierer gibt, sozusagen in diesem Sinne.
Ja, vielen Dank. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist sozusagen die staatliche, gesetzliche Ebene ein Instrument, aber sie ist nicht ausreichend, sondern es ist eher die zivilgesellschaftliche Ebene ganz stark gefordert. Am liebsten würde ich Ihnen jetzt noch ein paar Fragen dazu stellen, aber angesichts der Zeit möchte ich gern übergehen an die nächste Frage, die sich auf unserem Kontext, nämlich die Hochschule oder Wissenschaft, bezieht. Und man hat ja häufig die Erfahrung gemacht, wenn das Thema Rassismus überhaupt zum Thema wird oder angesprochen wird, dass es immer wieder mal Distanzierungsreaktionen oder direkte Ablehnungsreaktionen gibt. Aber wie können wir und sollten wir eigentlich gerade in unserem Kontext, in unserem wissenschaftlichen Kontext, schaffen, einen unverkrampften und sachlich orientierten Diskursdialog über Rassismus umzusetzen, ohne, wie gesagt, gleich reflexartige Abwehrhaltung hervorzurufen?
Ja, das wäre schön. Also ich würde sagen, es ist ganz wichtig, dass wir unser Verständnis von Rassismus ändern, weil solange wir Rassismus als eine böse Tat und eine böse Meinung sehen werden, dann wird niemanden wirklich damit assoziiert werden wollen. Wenn wir aber verstehen, es hat nichts damit zu tun, ob eine Person eine gute Person oder eine schlechte Person ist, dass wir so keine moralistischen Blick drauf werfen und eher merken, okay, das sind Systeme, die unsere Gesellschaft strukturiert haben bisher. Unsere Wirtschaft, unsere Politik, unsere Institutionen sind eben durchdrängt von diesen Mustern. Die basieren eben auf diesen Hierarchien. Dann können wir uns besser unterhalten. Ich glaube, es ist auch normal sozusagen, dass, wie gesagt, also wenn es Abwehr kommt aus Angst. Und diese Angst kommt aus glaube ich, ist die Angst, den eigenen Wert zu verlieren. Weil in einem solchen System, wenn unser Wert bisher definiert wurde anhand dessen, wie viele Menschen unter uns sind, dann ist es natürlich schwierig, eben diese Veränderung durchzugehen und zu merken, okay, nee, mein Wert ist unabhängig davon. Und im Moment unsere Gesellschaft misst den Wert des Menschen daran bei, wie hoch die Person platziert ist in dieser unsichtbaren, dennoch sehr wirkmächtigen Hierarchie. Und diese Abwehrhaltung kommt daher. Es kommt auch aus einer impliziten Botschaft, die auch vermittelt wurde, nämlich, dass die unterdrückten Gruppen, die minorisierten Gruppen, die unterlegenen Gruppen, haben kein Recht auf Mitsprache. Sie sollten sich einfach glücklich schätzen, überhaupt dabei zu sein. Und wenn sie auch plötzlich für sich sprechen und sagen, nein, also das sind wir nicht mehr, wir sind auch gleichberechtigt, dann sorgt das auch für Empörung für manche Leute. Also das kann auch als Affront interpretiert werden. Aber ich glaube, so wenn wir das, und manchmal heißt es auch, ja, manche Menschen werden auch wütend sein eine Zeit lang. Sie werden auch getriggert sein von diesen Entwicklungen. Und das ist auch okay. Also wir können auch nicht immer was dafür tun, dass sie damit gut umgehen können. Vielleicht ist es auch ihre Aufgabe, so sich damit zu beschäftigen.
Ja, vielen Dank. Ich verstehe das so in Richtung in der Kommunikation, dass es hier gar nicht um einen individuellen Vorwurf oder sogar individuellen Schuld geht, sondern um eine kollektive Verantwortung, die wir alle haben in der Gesellschaft. Und damit möchte ich auch das Wort wieder an Antje Klei übergeben. Vielen Dank.
Ja, danke, Ebru. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne noch eine Frage stellen, die dieses Interviewformat abschließt und in deren Anschluss wir dann die Diskussion öffnen. Also Sie alle im Publikum dürfen dann gerne Ihre Fragen richten an Frau Roag. Die Frage, die ich jetzt gerne noch stellen würde, ist die, was halten Sie davon, gerade mit Blick auf die Empathielücke, die Sie vorhin erläutert haben, wenn literarische Texte geändert werden. Also literarische Texte, in denen zum Beispiel das N-Wort Verwendung findet, wie ganz prominent Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn von 1884. Ich denke, ein sehr klar antirassistischer Text, aber es kommt das N-Wort vor. Was halten Sie von Bestrebungen, solche Texte zu ändern, zu reinigen von diesen rassistischen Spuren? Und wie sehen Sie in dem Zusammenhang überhaupt die Debatte um Cancel Culture?
Also ich finde, das kann man nicht pauschal beantworten. Also ich würde sagen, für Kinderbücher wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf, wo Kinder einfach die Geschichte, und es gibt auch so viele schöne Aspekte an solchen Geschichten, wäre das nötig, auf keinen Fall das Wort zu streichen, ohne das zu erklären. Sondern das Wort könnte ersetzt werden und dann erklärt werden als Fußnote oder sogar Explanatory Note am Anfang. Hier, das Wort stand damals hier. Und damit wir die Geschichte auch nicht löschen, sozusagen. Und in einem Buch wie das Buch von Mark Twain bin ich auch dafür, dass wir das auch nicht unbedingt ändern, sondern erklären. Das heißt, dass es wirklich sehr klar ist, das war ein Buch, wo in dieser Zeit diese Wörter benutzt wurden. Das war auch eine sehr rassistische Welt. Und es muss auch begleitet werden. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass diese erklärende Noten im Buch auch wirklich das auch klar machen. Das ist das Originaltext. Das bedeutete, In der Zeit diese Wörter gelten heute als diskriminierend und herabwürdigend. Aber wie gesagt, also ich glaube, das sollte auch Text für Text entschieden werden und auch mit dem Kontext. Also das ist jetzt keine Frage, die so pauschal beantwortet werden kann. Aber das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt, dass wir nicht einfach denken so, oh ja, gut, also das ist so und wir können das Wort weiterhin sagen. Gestern hatte ich eine Situation mit einer Person, die das N-Wort auch gesagt hat, um eine Geschichte zu erzählen, wie ihre Mutter sie als kleine schwarze Person so mit Bloodfacing für Fasching auch verkleidet hat. Und sie hat die Geschichte erzählt auch aus einer kritischen Perspektive. Und wir brauchen auch solche Geschichten. Es ist wichtig, dass diese Geschichte erzählt wird. Wir brauchen aber das N-Wort nicht unbedingt für die Beschreibung. Na, und deswegen, also es ist wichtig, eben die Geschichte nicht ausradieren zu wollen und gleichzeitig mit der heutigen Zeit auch umzugehen. Und dann Cancel Culture. Cancel Culture ist auch noch ein Versuch sozusagen, um Befreiungsbewegungen oder Identity Politics sozusagen zu diskreditieren, indem sie auch dargestellt werden als autoritär. Cancel Culture ist, also die Menschen werden nicht gecancelt, sie bekommen sehr viele Plattformen, sehr viel Sichtbarkeit. Das Cancel geht nur, also es ist wirklich nur, wir kommen zu einer Situation, weil manche Menschen wird gesagt, das, was sie gesagt haben, ist diskriminierend. Das, was sie gesagt haben, ist entmenschlichend für manche Menschen. Was zu Cancel Culture führt, ist die Reaktion, die Trotzreaktion und die Tatsache, dass die Menschen sich nicht ändern wollen, dass sie darauf bestehen, dass sie sich angegriffen fühlen. Das heißt, das ist jetzt der Widerstand, was dazu führt, sondern nicht unbedingt die Aussage. Und deswegen, es ist ein bisschen so, ich nenne das so wie ein Tantrum. Es gibt ein Tantrum und dann müssen wir damit umgehen. Und ich glaube, ja, eben, also solche Menschen, die gecancelt werden, haben in unserer Gesellschaft sehr viel Wirtschaft, sehr viel Macht. Und andere Menschen, die weniger Macht haben, werden die ganze Zeit gecancelt. Sie kommen nicht mal zu Wort. Und wir würden nicht drauf kommen, zu sagen, es gibt Cancel Culture gegenüber Sie.
Ja, vielen Dank. Das war ein sehr deutliches Statement. Und ich darf mich an der Stelle auch schon mal ganz herzlich für das Interview bedanken und gebe an Christine Lubkoll weiter, die jetzt die Diskussion.
Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de.